Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter platform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Plattform auf 102,6 MHz UKW sowie im Internet unter www.freefm.de. Märchen sind in ihrer vielschichtigen Symbolik Abbilder menschlichen Fühlens und Erlebens. Märchen erzählen vom Entwicklungs- und Reifeprozessen. So können sie auch heute noch gültige Antworten auf die wesentlichen Fragen, die uns bewegen, geben. Denn in ihnen steckt die Weisheit vieler Generationen. Nikolaus Kollet sagt, Märchen sind alt, nicht altmodisch. Zu Gast bei mir an der Plattform erzählt er nicht nur von seinem Leben als Märchenerzähler, sondern erzählt uns, so hoffe ich, auch ein Märchen. Mein Name ist Roland Jujetta, ihr hört die Plattform. Ja, zu Gast in der Plattform heute ist Nikolaus Kolja Kollet. Hallo, Kolja.
Hallo,
Robert. Ich hoffe, du hast, Roland, ich hoffe, du hast schön hergefunden in unser Studio hier hoch über den Dächern von Ulm.
Ja, war ganz leicht, weil ich bin ja alter Ulmer und die Büchse war auch ein Teil meiner Jugend. Also ich habe hier Religionsunterricht genossen.
Religionsunterricht? Keine Rockkonzerte angeschaut?
Nee, das war nach meiner Zeit.
Schön. Ja, lieber, also Nikolaus Kollet ist dein richtiger Name. Ja. Wir haben gesagt, wir duzen uns heute. Ja. Ich darf Kolja sagen, du erzählst nachher noch ein bisschen was darüber. Ja, stell dich doch mal kurz vor, lieber Kolja.
Ja, ich bin alter Ulmer, hier in Ulm geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen. Meinen Beruf nie mögen.
Was für einen Beruf hast du denn gelernt?
Ich habe Versicherungskaufmann gelernt.
Oh, schön.
Naja, es gibt ein paar Versicherungen, die man braucht. Das finde ich auch.
Ja.
Aber es gibt ganz, ganz viele, die niemand braucht.
Ja.
Und deswegen war das für mich dann auch nachher nichts mehr, was mir geholfen hat. Ich habe dann ja immer versucht wegzukommen, bin dann aber im kaufmännischen Bereich hängen geblieben. War dann jetzt lange Jahre als Buchhalter tätig. Im Hauptberuf habe damit mein Geld verdient und habe das jetzt hoffentlich beendet. Bin jetzt arbeitslos und will dann in Rente gehen. Mhm. Und ich habe dann einfach, also das war ein Grund, warum ich, also mit dem Grund, warum die Märchen kamen, weil ohne Märchen hätte ich diesen Beruf, dieses Leben nicht ausgehalten.
Also man muss dazu sagen, Kolja ist ein Märchenerzähler. Das habe ich noch gar nicht gesagt, aber Kolja hat es gerade erwähnt, er ist ein Märchenerzähler. Und das soll unser Thema heute sein in der Plattform, die Märchen aus dieser Welt. Ja, erzähl weiter.
Das habe ich jetzt nicht erwähnt, weil einfach das am Anfang eigentlich klar, für mich klar war. Deswegen bin ich da nicht weiter drauf eingegangen. Ja, und dann kamen die Märchen und ich habe sie gebraucht für mich.
Also das ist quasi, du hast praktisch ein Leben als Buchhalter gehabt oder als Versicherungsfachmann oder als Versicherungsmensch und jetzt hast du auch noch ein zweites Leben als Märchenerzähler.
Und ich habe nebenher ein zweites Leben gehabt, genau. Ein Paralleluniversum sozusagen.
Und das ging 1990 los, hast du geschrieben.
Ja, ich kann das Jahr nicht mehr so ganz genau festmachen. Es ging im Grunde genommen fast noch viel früher los. Mhm. Es ging schon los, als ich im Kindergarten war, weil ich da unbedingt was, da gab es immer so Spiele, Schauspiele. Mhm. Kinder haben immer für die anderen Kinder was gespielt. Einmal waren die sieben Schwaben dran und da wollte ich unbedingt mitmachen, weil ich unbedingt Publikum haben wollte. Und da durfte ich nicht. Aha. Und das hat immer an mir genagt. Und deswegen wollte ich immer was auf einer Bühne machen, oder vor anderen Leuten zumindest. Und ich hatte nie eine Ahnung, was das sein könnte. Ich war mit meinem Beruf so in meiner anderen Welt drin, dass ich da nie auf die Idee kam, mit was ich vor Publikum gehen könnte.
Also wenn man deine Stimme so hört?
Ja,
durchaus publikumstauglich.
Ja, das weiß ich mittlerweile. Das haben ja andere auch schon gesagt. Und deswegen kam das dann wohl auch irgendwann auf diesen Weg. Und irgendwann kam ich zu Märchen. Ich habe das wenn wir das jetzt schon machen wollen. Ich habe eines Tages in mein Regal reingeschaut, weil ich Lesestoff gesucht habe. So, alle Krimis waren gelesen und ich wollte weitermachen. Und dann habe ich zwei Märchenbücher entdeckt. Und ich wusste nicht, dass ich die mir irgendwann schon mal gekauft hatte. Die standen einfach im Regal drin. Das war ein Sammelband mit keltischen Märchen und ein Band mit sibirischen Märchen. Und dann habe ich die gelesen und war dann einfach baff. Boah.
Also aber auf Deutsch geschrieben?
Ja, ja, die waren schon übersetzt, klar. Gesammelt und übersetzt. Von, also das mit den keltischen Märchen zum Beispiel, das war von Frederik Hetmann. Der war ein bekannter Erzählforscher, Sammler, Übersetzer, vor allen Dingen von keltischen Märchen und von nordamerikanischen Indianermärchen. Der ist jetzt leider vor ein paar Jahren verstorben. Aber da war ich noch Gott sei Dank mit dabei, als wir den ins Charivari geholt haben, damit er einmal liest. Ich habe ihn also Gott sei Dank noch persönlich erleben können. Ja, und die Märchen habe ich dann gelesen und die haben mich einfach fasziniert. Und dann habe ich immer mehr Märchen gelesen und habe dann gemerkt, ne, da gibt es ganz, ganz viele Geschichten dabei, die mein Leben betreffen, wo ich also Stationen aus meinem Leben wiederentdeckt habe. Also schon eher auf der emotionalen Ebene, klar.
Klar.
Aber denkt, ja, genau, das war's. So ging es mir auch. Sowas musste ich auch machen. Dann kam, da wusste ich aber immer noch nicht, was ich damit machen soll, außer lesen. Und dann lief mir, wie auch immer, Rafik Shami über den Weg, den vielleicht manche kennen. Ist ein Autor, der ursprünglich aus Damaskus, aus Syrien ist, seit Anfang der 70er in Deutschland lebt.
Sehr berühmt, würde ich mal sagen. Also.
Es gibt, ja, ich sage das jetzt deswegen ein bisschen genauer, weil ich mittlerweile sehr viele Leute kenne, die von ihm noch nie was gehört haben. Der hat ein Buch rausgebracht, das nannte sich Der ehrliche Lügner. Mhm. Ein ganz dicker Wälzer. Aber darin geht es um einen kleinen Jungen, der einem Zirkus, der in seinem Ort gestrandet ist, hilft, indem er vor Publikum Lügengeschichten erzählt. Und als ich das gelesen habe und mitkriegt habe in diesem Buch, was der Junge da damit erreicht, da war für mich klar, das mache ich auch. Nicht mit Lügengeschichten, aber mit diesen Märchen, die mir mittlerweile einfach ans Herz gewachsen waren.
Schön, Märchenerzähler zu werden. Was war denn dein erstes Märchen, das du dann erzählt hast?
Das erste Märchen, das ich erzählt habe, war Die Königstochter in der Flammenburg.
Kenne ich gar nicht, die Königstochter in der Flammenburg.
Kennen, also ich weiß mittlerweile, dass es einige kennen. Es gehört zum Umfeld, also es wird benutzt im Umfeld von Waldorfschulen und Waldorfkindergärten. Aber ich habe das anders kennengelernt und es ist ganz, ganz prägend für mich gewesen, weil es wirklich ein zentrales Thema von meiner eigenen Kindheit getroffen hat. Es ist ein sogenanntes Patenmärchen. Dort wird ein, in diesem Märchen wird ein Tier zum Paten für einen Jungen auf dem Weg zu dessen Erwachsenwerden. Und ein Pate hat mir halt in meiner Kindheit gefehlt, beziehungsweise ich hatte einen, aber der hat sich überhaupt nicht für mich interessiert, war ein furchtbarer Mensch, den ich abgelehnt habe. Und als ich dann dieses Märchen gehört habe, ich habe es zuerst gehört, dann gelesen, da war klar, ja genau, das ist das, was mir gefehlt hat, was vielen anderen fehlt. Und was heute wirklich ganz, ganz vielen fehlt. So ein Pate, so ein Erwachsener, der einen jungen Menschen, egal ob jetzt Mann oder Frau oder Mädchen oder Jungen, auf dem Weg ins Erwachsenwerden begleitet und ihm sagt, nicht sagt, was er jetzt machen soll, sondern ihn ermutigt zu tun, was er sich von alleine nicht traut. Der ihm einfach was zutraut, der da ist und ihm Beifall klatscht, wenn er was macht. Der sagt, ja, mach weiter so, du bist auf dem richtigen Weg. Und genau so ein Märchen ist das. Und das wird mich immer begleiten, dieses Märchen. Ich kann es nachher aber erzählen.
Ist ein du kannst, das wäre, gerade wollte ich sagen,
ja.
Erzähl es doch einfach.
Also, ich magst
du erzähl einfach, dann wissen die Menschen gleich, was ein Märchenerzähler ist.
Genau. Es lebt einmal ein armer Mann, der hatte schon mehr Kinder als ein Sieb Löcher hat. Da wurde ihm nochmal ein Sohn geboren. Und jetzt hatte er schon alle in seinem Dorf zu Paten gemacht. Und er wusste nicht, wen er noch bitten sollte. Da setzte er sich an die Straße und dachte sich, ich warte auf den Ersten, der vorbeikommt, und den werde ich bitten. Und er musste nicht lange warten. Und da kam ein alter Mann in einem grauen Mantel daher. Den bat er. Und er war auch gleich damit einverstanden, den Jungen aus der Taufe zu heben. Und er ging mit ins Dorf. Und er brachte für die Eltern eine Kuh mit und für den kleinen Sohn ein Kalb. Und das sollte auch dem Sohn gehören, denn es war ein ganz besonderes Kalb. Es war am gleichen Tag geboren wie der Junge und es hatte auf der Stirn einen goldenen Stern. Als der Junge nun alt genug war, musste er sein Kalb, aus dem mittlerweile ein junger Stier geworden war, jeden Tag selbst auf die Weide führen. Als die beiden immer auf der Weide angekommen waren, da sprach der Stier zu dem Jungen und sagte, leg du dich nur unter den Baum und schlafe, ich werde mir meine Weide schon selber suchen. Und wenn der Junge eingeschlafen war, dann sprang der Stier auf die Himmelswiese und aß dort oben Sternenblumen und Sternengras. Und am Abend, wenn die Sonne am Untergehen war, kam er zurück auf die Weide, weckte den Jungen und gemeinsam gingen sie zurück ins Dorf. So ging das, bis der Junge 20 Jahre alt war. Da sagte der Stier zu dem Jungen, geh morgen zum König und verlange von ihm ein 7 Ellen langes eisernes Schwert und sage ihm, du wolltest deine Tochter befreien, denn die war vor vielen Jahren von einem 12-häuptigen Drachen entführt worden. Und so gingen sie am nächsten Morgen zum König. Der Junge ritt auf seinem Stier, trat vor den König und sprach, gib mir ein 7 Ellen langes eisernes Schwert, ich möchte deine Tochter befreien. Der König gab dem Jungen das Schwert gerne, aber er glaubte nicht daran, dass er seine Tochter befreien könnte, denn auf dem Weg dorthin musste man über ein unüberwindbares Gebirge. Und wenn ihm das trotz aller Widrigkeiten gelungen wäre, dann musste er über ein unüberwindbares stürmisches Meer. Und wenn ihm das auch gelungen wäre, dann war da immer noch die Drachenburg, die Flammenburg, in der der Drache lebte. Bisher hat es noch keiner geschafft. Aber trotzdem gab der König dem jungen Mann das Schwert. Der Junge setzte sich den Stier zwischen die Hörner und dann ritten sie los. Nach einer Weile kamen sie vor das Gebirge. Und der Junge rief, lass uns umkehren, lass uns umkehren, da kommen wir nie hinüber. Doch der Stier sagte nur, warte es ab. Und er nahm den Jungen von seinen Hörnern herunter, setzte ihn auf den Boden, nahm Anlauf und rannte gegen das Gebirge. Es gab einen fürchterlichen Schlag. Staub wirbelte auf, Felsen flogen durch die Luft. Und als sich alles wieder gelegt hatte, sah man, dass das Gebirge ein Stück zur Seite geschoben war. Der Stier setzte sich den Jüngling wieder zwischen seine Hörner und dann ritten sie weiter. Nach einer Weile hörten sie das Rauschen des Meeres. Sie spürten das Salz in der Luft. Und dann sahen sie das sturmgepeitschte Meer, Wellen so hoch wie Häuser. Und da rief der Jüngling wieder, halt an, lass uns umkehren, da kommen wir nie hindurch. Doch der Stier sagte nur, halte dich gut fest. Und er beugte seinen Kopf hinunter zum Meer, und soff und soff und soff, er soff das ganze Meer aus, sodass sie fast trockenen Fußes weitergehen konnten. Und sie gingen weiter. Und dann wurde die Luft warm, sie wurde wärmer, sie wurde heiß. Und dann fingen schon die Fellspitzen des Stieres an zu glimmen, so heiß war es. Und da rief der junge Mann wieder, halt an, wir verbrennen, halt an. Doch der Stier ging weiter. Und dann waren sie vor der Flammenburg. Und der Stier goss das ganze Wasser, das er vorher getrunken hatte, über der Flammenburg wieder aus. Und dann erloschen die Flammen. Das Wasser verdampfte, stieg zum Himmel hinauf und verdunkelte die Sonne. Da setzte der Stier den Jüngling wieder ab und sagte, meine Arbeit ist jetzt getan. Jetzt bist du dran. Nimm das Schwert und du musst dem Drachen alle 12 Häupter auf einmal abschlagen. Nur dann kannst du ihn besiegen. Und der Jüngling nahm das 7 Ellen lange eiserne Schwert in seine Hand, denn der Drache kam schon heraus. Die Erde dröhnte und der Drache war zornig und er stürmte auf die beiden zu. Und der Jüngling stand da mit seinem eisernen Schwert. Und dann war der Drache da und der Jüngling holte aus und schlug zu. Und alle 12 Häupter des Drachen lagen vor ihm abgetrennt auf dem Boden. Aber der Drache gab noch keine Ruhe. Mit seinem Schwanz schlug er auf den Boden, sodass immer noch alles zitterte. Und da nahm der Stier den Drachen zwischen seine Hörner und schleuderte ihn hinauf in den Himmel. Und dann sagte er, geh nun hinein in die Burg und befreie die Prinzessin. Ich werde jetzt gehen und du wirst mich nie wiedersehen. Und mit diesen Worten wandte er sich um und er rannte hinauf auf die Himmelswiese. Und der Jüngling sah ihn auch nie wieder. Aber er ging in die Burg und er suchte die Königstochter. Und er fand sie schließlich in einer Kammer. Die freute sich. Sie sprang auf ihn zu, umarmte ihn und sie herzten und sie küssten sich. Und dann gingen sie zurück zu ihrem Vater. Und dort wurde natürlich eine große Hochzeit gefeiert. Und manchmal kann man den Drachen und den Stier am Himmel immer noch sehen.
Ja, wir sind hier live bei der Plattform auf 102,6 MHz bei Radio Free FM. Zu Gast ist Nikolaus Kolja-Kollet. Ja, wir waren mitten im Thema. Du hast ein Märchen erzählt. Wunderschön war's.
Danke. Es ist einfach ein ganz tolles Märchen.
Also ich muss euch noch sagen, unter www.märchen mit AE Wirkstadt, Stadt mit Doppel-T, ulm.de, also www.märchenwirkstadtulm.de, könnt ihr reingehen auf die Homepage vom Kolja und da könnt ihr euch näher erkundigen über ihn, über sein Programm, über die Veranstaltung, über Märchen an sich, über die Schule. Es gibt Links. Ja, geht einfach mal rein, ich kann es euch empfehlen. Ja, wir reden weiter. Und zwar irgendwann 1998 hast du dann angefangen mit einer Ausbildung.
Ja.
Zum Märchenerzähler. Gibt es denn sowas? Kann man das lernen?
Ja,
oder wie muss man sich das vorstellen?
Also es gibt in Deutschland oder weltweit, ich spreche jetzt hier von Deutschland, unterschiedliche Organisationen, die eine Ausbildung zum Märchenerzähler anbieten. Sowas war das in Ulm hier eher nicht. Mhm. Also das war so ein Crashkurs. Es waren 4 Wochenenden. Und es war für mich einfach eine Einübung ins Erzählen. Das war's. Und es war ein ganz wichtiger Schritt für mich, einfach auch um zu sehen, traue ich mir das zu? Kann ich das? Wie fühle ich mich dabei, wenn ich diese Sachen erzähle? Und dafür war es gut.
Wer macht denn sowas? Also gibt's dann wieder, sind das alte Männer oder alte Damen, die dann kommen und wie sie sagen?
Also es gibt deutschlandweit sicherlich ein paar alte Damen und ein paar alte Herren, die das machen. Aber es gibt auch viele Junge, die das machen. Weil mehr Märchen ist ja nicht auf alte Menschen beschränkt.
Nein,
auch,
nein, aber der Erzähler, man hört ja immer so, wenn Kinder in der Ecke sitzen, dann erzählt das ein.
Es gibt dieses Bild vom Märchenonkel, von der Märchentante und von den Opas und Omas, die dann irgendwo im Stuhl sitzen und Kindern Märchen erzählen. Das ist ein Bild, das es so in der Realität so ganz, ganz selten gibt.
Wie ist denn das Bild heute? Also wie muss man sich so ein Märchen, einen Märchenzuhörer vorstellen? Also ist das jemand, der muss das noch entdecken? Also du bist ja auf Entdeckungsreise, was das betrifft. Also Leute, ihr müsst wieder mehr Märchen hören, das bringt auch was.
Richtig, das bringt für jeden Einzelnen was. Aber es ist natürlich klar, in unserer heutigen Zeit, wo viel über Technik, wo man über die Technik in Beschlag genommen wird und schnell lebt und von einer Sekunde auf die andere umschaltet und was anders macht und ins Smartphone reintippt und diese ganzen Geschichten, da wird es natürlich unheimlich schwierig, sich auf andere Menschen einzulassen. Und dieses Zuhören und Erzählen, Das ist was, wo man sich zu 100% auf einen anderen Menschen einlässt. Und das ist was, was dann, also jetzt unabhängig von dem, was erzählt wird erstmal, ist es einfach ein Prozess, der dann Menschen einfach automatisch miteinander verbindet. Und wenn man dann noch Märchen erzählt, dann kommen diese Bilder, die in den Märchen drin sind. Das sind ja keine neumodischen Erfindungen, was in diesen Märchen drinsteckt, sondern Märchen entstanden ja, die wurden über Jahrhunderte erzählt und haben sich dadurch ein bisschen verdichtet und stecken voller Symbole, voller Bilder. Und diese Bilder, die erfasst man in der Regel gar nicht mit dem Verstand, sondern, ja, wenn es sich jetzt ein bisschen blöd anhört, aber mit der Seele und mit dem Herz. Mhm. Seele weiß ja keiner, was das ist. Beim Herz weiß man es. Aber ja, gut, die wirken auf der Gefühlsebene. Mhm. Und zwar ganz schnell.
Wie meinst du die Symbolik oder diese Bilder, die man da sieht? Märchen haben ja nicht immer Bilder. Also, aber ja. man sieht dann diesen Prinzen. Oder
ja, in vielen Märchen spielt zum Beispiel eine goldene Kugel eine Rolle. Mhm. Jetzt kann ich hier nicht einfach sagen, eine goldene Kugel bedeutet das und das, weil das nicht stimmen würde, weil eine goldene Kugel für jeden was anderes bedeutet und in der Situation auch immer was anderes bedeuten kann. Aber ganz allgemein gesprochen, Gold ist was ganz Wertvolles erstmal und Kugel ist eine vollkommene Form. Mhm. Und deswegen kann man das ganz leicht oder identifizieren das viele Menschen damit, dass sie selber vollständig werden. Deswegen gibt es dann oft zum Schluss, auch wenn Prinz und Prinzessin sich finden und heiraten, dann heißt das nicht, dass da zwei Menschen sich heiraten, sondern das heißt, dass der eine seinen Gegenpart in sich findet. Also dass der Mann seine weiblichen Anteile, die er hat, findet und sie annimmt. Und das ist dann die goldene Hochzeit, die Märchen. So ist es eher zu verstehen. Und dann, ja. Aber diese Symbole, die erschließen sich einfach jedem Menschen gleich und da braucht man nicht groß rumdiskutieren. Und dann ist es einfach so, dass mittlerweile jedenfalls Kinder das ganz, ganz schnell und leicht verstehen und auch so annehmen und auch alte Menschen. Kinder und Alte sind ja sowieso sehr ähnlich. Mhm. Irgendwann wird ja jeder wieder zum Kind.
Ja, schön.
Und bei Erwachsenen ist es manchmal einfach schwierig, weil die anfangen mit ihrem Verstand zu arbeiten. Und das ist einfach hinderlich. Kann ich jetzt einfach nur so sagen. Ja, um Märchen an sich ranzulassen, ist der Verstand ein Hindernis. Wenn ich nachher über Märchen diskutieren will, brauche ich meinen Verstand wieder, ganz klar. Aber wenn ich es erstmal an mich ranlassen will, was empfinden will, dann brauche ich den Verstand nicht.
Dann brauche ich das Gefühl,
ja,
würde ich mal sagen.
Ja.
Und wenn mich vielleicht auch noch ein bisschen ein Träumchen träumen dabei. Ja? Hinterher hat man ja auch eine Erleuchtung meistens.
Ja.
Oder so gut wie immer, egal ob man es dann 100-mal vorgelesen bekommen hat. Ich denke, irgendwie hat man schon was gelernt. Also ich mag meine Märchenzeit nicht missen. Ich habe gerne einen Papa gehabt, der mir Märchen vorgelesen hat. Und ich bin auch gerne ein Papa gewesen, der Märchen vorgelesen hat. Und ich glaube auch, das hat was gebracht.
Ja, weil ganz bestimmt.
Auch diese Muse schon in dieser Zeit. Einfach dieses im Bett liegen oder was
und zuhören und einschlafen. Man widmet sich gemeinsame Zeit.
Jetzt ist es ja so, es sieht dahin ein bisschen blöd aus, wenn jetzt zwei erwachsene Menschen, zwei 50-Jährige, sag ich mal, oder zwei 30-Jährige liegen im Bett und sie erzählt ihm ein Märchen und er hört zu und dann schlafen sie beide ein. Das ist ja eher so doch nicht
aber
so
der Fall. Aber passiert öfter, als man denkt.
Ja, natürlich, wahrscheinlich ständig.
Ja.
Ich denke, wir neigen ja auch sehr zum Erzählen.
Ja, ja, nee, der Mensch ist ein orales Wesen.
Jetzt erzählst du ja Märchen auch an der Öffentlichkeit. Das heißt, also du gehst zu Gruppen oder zu bestimmten, bei dir kann man auch lesen, ich weiß nicht, du hast auf deiner Homepage auch geschrieben, wo du dann oder was du alles machst. Man kann dich also für fast alles haben.
Man kann mich buchen.
Man kann dich buchen.
Für Geburtstage, Kindergeburtstage, Seniorengeburtstage, 40-Jähriges, 50-Jähriges, Hochzeiten, Firmenfeiern, Jubiläen, was auch immer. Für alles Mögliche kann man mich buchen. Da kann man auch drüber reden, ob es thematisch einen Schwerpunkt gibt.
Ja, wie wenn jetzt zum Beispiel einer sagt, ich habe den und den Anlass, dann findest du ein Märchen dazu oder du schreibst dann keine Märchen selbst.
Nee, ich schreibe nicht selber. Ich erzähle überlieferte Volksmärchen, überlieferte Schwänke, wo es dann auch mal lustig wird, Weisheitsgeschichten erzähle ich auch. Ist dann auch ganz wichtig. Aber ich schreibe nichts selber. Also jedenfalls, ich habe bis jetzt ein Märchen selber geschrieben, aber das bleibt in meiner Schublade.
Ja, wer weiß. Ja. Du bist ja noch jung.
Ja, ja, je nachdem.
Ja.
Momentan bleibt es in der Schublade. Und eines alleine macht ja auch noch nichts. Also von daher. Aber da, also wenn mich jemand bucht und hat einen bestimmten Anlass, dann versuche ich, oder wenn es was Persönliches ist, wie ein Geburtstag oder Hochzeit, dann versuche ich rauszukriegen, was für diese Menschen wichtig ist. Und dann gucke ich, ob ich da was in meinem Repertoire habe und mache dann was dazu. Und erzähle eine Geschichte, die ich schon in meinem Repertoire habe. Oder ich gucke in meiner Sammlung, ob ich da was finde, das mir auch gefällt und erzähle das dann. Weil das ist ganz wesentlich für mein Erzählen. Ich erzähle nur Geschichten, die mir selber was bedeuten. Also die mich persönlich in irgendeiner Form anrühren. Also das kann auch einfach ein guter Witz, eine Witzgeschichte sein.
Ja.
Aber das, einen persönlichen Bezug dazu brauche ich. Also man kann mich nicht hinstellen und sagen, erzähl mal die und die Geschichte, dann lese ich sie durch und wenn die mich kalt lässt oder sogar einen Widerstand regt, dann sage ich, nö, die erzähle ich nicht.
Gibt es auch Märchen, die du nicht erzählst, also wo du dann sagst, nein, das mache ich nicht?
Ich habe eine Geschichte, die habe ich mal erzählt, mit großem Widerstand. Ich habe sie dann ein paar Jahre später nochmal erzählt, nochmal mit Widerstand. Weil ich wusste nur den Widerstand, aber ich wusste nicht, warum das so ist. Und beim ersten Mal habe ich es auf die Sprache geschoben. Es war ein bretonisches Märchen in so einer höfischen Sprache, ein keltisches Märchen. Es ging um einen Merlin, um diesen großen Magier. Mhm. Und am Abend des Auftritts habe ich dann nur gesagt, nee, ich lasse diese Sprache weg, ich erzähle es in meiner Sprache. Dann ging es erst mal gut. Als ich mich dann wieder vorbereitet habe, zwei, drei Jahre später, ging es mir wieder so. War wieder ein Widerstand da. Dachte ich, nee, also an der Sprache kann es jetzt nicht mehr liegen. Ich erzähle es ja in meiner Sprache, also muss es was anderes sein. Habe es aber an dem Abend nochmal erzählt. Und als dann der Abend vorbei war, da wusste ich, was mich an diesem Märchen gestört hat. Und dann habe ich das ad acta gelegt. Ich werde das nie wieder erzählen. Ich weiß immer noch, um was es geht. Ich kriege die Geschichte nicht los, weil sie mich beschäftigt. Mhm. Aber ich werde sie nie wieder erzählen. Weil ich werde keine Geschichte erzählen, in der ich als Mann und in der Hauptperson ein Mann, der seiner Freundin sagt, wie sie ihn so fesseln kann, dass er sich nicht mehr selber befreien kann, sondern nur noch sie das machen kann. Mhm. Und so eine Geschichte bin ich blöd, werde ich nie erzählen.
Naja.
Es geht an mein Selbstgefühl von Mannsein.
Geht es dem Publikum auch manchmal so, dass man dann denkt, das habe ich jetzt nicht hören wollen? Also obwohl es gefallen hat, aber man wird ja auch an seine Grenzen geführt mit einem Märchen. Manchmal erkennt man ja auch, dass man was falsch gemacht hat.
Falsch gemacht nicht.
Oder
aber es gibt einfach Impuls. Im Publikum, es kann passieren, es ist mir auch schon passiert, dass es dann im Publikum Menschen gab, die mit einer Geschichte nichts anfangen konnten. Oder die einen Aspekt aus dem Märchen nicht gut fanden. Dann komme ich mit denen drüber ins Gespräch und entweder kann man was auflösen, indem ich einfach ein paar Dinge noch erkläre dazu. Oder aber ich muss es so stehen lassen, weil eins ist auch klar, ich werde meine Geschichten nicht alle Menschen gleich erreichen. Es wird Menschen geben, die das, was ich da mache, denen das nicht gefällt oder die meine Auswahl nicht gefällt, denen gefallen dann von den 5 Geschichten, die ich erzähle, gefallen ihnen 4 und eine halt nicht.
Das ist im Leben Alltag. Aber ganz normal, denke ich.
Also habe ich mir da viele Gedanken drüber gemacht. Wenn mir sowas passiert, wie gehe ich damit um, was mache ich da damit? Aber irgendwann
jetzt muss
war
ich
das zu viel. Da habe ich gesagt, nee, also das ist einfach so.
Ja.
Fertig.
Genau. Jetzt muss es ja im Publikum, es muss ja wunderbar sein, dein Publikum zu sein. Also wenn man dann da sitzt und bekommt ein Märchen erzählen, das ist ja auch ein kostbares Gut heutzutage. Ich nenne es mal das Burnout-Zeitalter. Vorher haben wir schon ein bisschen drüber geredet. Ich glaube, warum nicht mal ein Märchen lesen und sich Zeit nehmen?
Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig.
Müssen denn Märchen immer erzählt werden oder kann man sie auch lesen? Weil du bist jetzt ja ein Erzähler. Ja,
ich bin ein Erzähler. Und ich erzähle die frei, weil mir das einfach auch wichtig ist, zu sehen, was ich mit meinem Erzählen bewirke. Ich könnte zwar sagen, anrichte, aber ich bewirke was. Also es gibt ja einen Kontakt zwischen mir und den Menschen, die im Publikum, die vor mir sitzen. Und das ist ein Austausch, wenn der auch manchmal einfach nur über einen Augenkontakt stattfindet. Aber ich merke auch bei mir, wenn mir ein Publikum durch die Bank weg wohlgesonnen ist und ich mich dabei dann gut fühle, dann verläuft der Abend langsamer. Mhm. Also meine Geschichten dauern dann doppelt so lang, wie wenn ich so eine Missstimmung im Publikum spüre.
Also es pusht sich nicht nach oben, also wie im Rockkonzert, sondern es pusht sich dann eher in die Ruhe.
In eine Langsamkeit.
In eine Langsamkeit.
Es geht in eine Langsamkeit, aha, in eine Besinnlichkeit. Und das heißt, die Märchen haben dann viel mehr Zeit, beim Zuhörer zu wirken. Als wenn man so schnell runterfährt. Und sie wirken dann auch in mir. Mhm. Und das ist einfach dann schön, wenn man dann im Publikum jemand hat, ja, da kommt da mal ein Lächeln zurück. Da sieht man ein Blitzen in die Augen von einem. Das ist einfach wunderschön. Und das hat man beim Vorlesen nicht. Mhm. Da ist dieses Buch dazwischen. Mhm. Deswegen ist mir das Erzählen ganz, ganz wichtig. Ich habe nichts gegen das Vorlesen.
Nein.
Ich sage auch immer, lieber gut vorgelesen als schlecht erzählt.
Du bist ja auch ein Erzähler, ja, dann musst, ja, du das erzählen und nicht, ja, vorlesen. Das ist ja ein Unterschied. Ja. Also dir liegt es schon, du liest die nie vor, du erzählst diese
Märchen. Ich erzähle sie frei.
Wann kann man dich denn das nächste Mal sehen? Im April gibt es in der Charlottenhöhle Führungen und solche
das Sachen. Das ist erst im Mai.
Im Mai ist das.
Der nächste aktuell bekannte öffentliche Auftritt ist Ende April, ich glaube am 27. April in Blaubeuren in der Talmühle. Talmühle heißt es, glaube ich.
Gucken wir gerade rein. Ich habe da geguckt, am 27. April, Worte und Wunder, Geschichten zur Walpurgisnacht. Ja, steht, ja, da. Das ist in der Theater in der Talmühle.
Theater in der Talmühle.
Ja, in Blaubeuren, in der Karlstraße.
Ja, das ist die große, lange Hauptstraße, die von Bayern weggeht. Und ist schon auf der linken Seite beim Norma.
Einfach unter www.freefm.de reingehen, unter Plattform, da könnt ihr den Link vom Nikolaus anklicken und dann wisst ihr alles ganz genau. So, jetzt hören wir nochmal einen Song und dann, oder vielmehr, bevor ich das Lied anspielen möchte, du magst dann nachher noch ein Märchen erzählen. Weißt du schon, in was für eine Richtung es geht? In was für eine Welt? Es gibt ja verschiedene Märchenwelten. Es gibt ja so diese, wie du vorher gesagt hast.
Ich bin gerade am Überlegen gewesen und ich schwanke so zwischen zwei Geschichten, die jetzt keine expliziten Märchen sind.
Also dann sind wir mal ganz gespannt. Jetzt hören wir noch einen Song und dann gibt's noch mal ein Märchen. Ja, wir sind hier live in der Plattform bei Radio Free FM auf 102,6 MHz. Zu Gast ist Nikolaus Kollett. Ja, Nikolaus Kolja.
Ja.
Was heißt denn Kolja eigentlich?
Kolja ist Name erstmal. Nee, es kommt einfach das daher.
Ist dein Spitzname, ja?
Mein Märchenname.
Dein Märchenname.
Mein Märchenname. Es kommt einfach daher, weil ich über meinen Vater slawische Wurzeln habe. Der kommt aus, also er ist Donauschwabe, kommt aus dem heutigen Serbien. Und Kolja ist die slawische Koseform von Nikolaus. Mhm. Und Kolja war mal ein tschechischer Spielfilm, dessen Hauptfigur Kolja hieß, der mich derart berührt hat und emotional auch fertig gemacht hat und den ich immer noch ganz, ganz hart tief liebe. Dessen Hauptfigur hieß auch Kolja und deswegen ging mir der Name nie aus dem Kopf und irgendwann war mir klar, zu Märchen erzählen, da passt Nikolaus nicht so gut, da passt Kolja viel, viel besser.
So. Und dann möchte ich jetzt ansagen, der Kolja liest, oder vielmehr erzählt uns ein Märchen.
Ja, genau. Wobei das diesmal kein Märchen jetzt im ursprünglichen Sinne ist, sondern eine Weisheitsgeschichte. Es gibt ja in vielen Ländern sowas wie ein Till-Eulenspiegel. Mhm. Figuren, die immer meinen, sie wüssten alles besser und dann manchmal tatsächlich besser wissen, aber ganz genauso oft daneben langen. Aus dem islamischen oder ja, aus dem arabischen Bereich gibt es die Figur des Mullah Nasruddin. Es ist so eine ähnliche Figur. Und jetzt kommt so eine Geschichte von Mullah Nasruddin. Nasruddin war ein Prediger und er predigte gerne viel. Und so ging er am Freitag wieder in die Moschee, um dort zu predigen. Aber in der Moschee saß nur ein einziger Gläubiger. Und Mullah Nasruddin überlegte laut, er dachte nach, lohnt es sich, für einen einzigen zu erzählen, das ist doch vergebene Liebesmüh. Oder soll ich trotzdem predigen, weil immerhin ist der Freitag und am Freitag wird gepredigt? Und so überlegte er laut vor sich hin. Und da meldete sich dieser Gläubige und sagte, Mullah. Nasruddin stutzte. Mullah, ich weiß ja nichts, ich bin nur ein armer Pferdeknecht. Aber wenn ich in meinen Stall gehe und dort steht ein Pferd, dann füttere ich es. Da war Mullah Nasruddin sehr erfreut und sofort fing er an zu predigen. Er predigte von Gott und der Welt. Er predigte vom Großen und vom Kleinen und von allem, was dazwischen ist. Er predigte vom Wichtigen und vom Unwichtigen. Und er wurde bei seiner Predigt, er predigte sich warm und immer warmer und immer warmer und immer heiser. Und er predigte vor lauter Begeisterung und er wurde immer lauter und schrie, bis er fertig war. Und dann ging er wieder zu diesem einzelnen Gläubigen, der in der Moschee saß. Denn ich hatte es vorher gesagt, Mullah Nasruddin war auch eitel. Und er sagte, nun, wie hat dir die Predigt gefallen? Und da sagte der Mullah, ich bin nur ein armer Pferdeknecht und ich weiß von gar nichts. Aber wenn ich in einen Stall gehe und sehe dort ein Pferd, dann gebe ich ihm nicht das Futter für alle Pferde. Ja, das war jetzt so eine Weisheitsgeschichte, wo Mullah einfach wieder auf die Schnauze gefallen ist.
Ja.
aber Weisheitsgeschichten sind ein was ganz Wichtiges, einfach für die, wo ein Volk oder eine Nation oder ein Stamm, was auch immer, einfach die Weisheit sammelt, die sich im Laufe von vielen Jahrhunderten in das Stammesgedächtnis eingeschlichen hat. Und dann daraus werden dann solche Geschichten entwickelt und erzählt, damit auch völlig klar ist, man muss auch immer gucken, warum macht man was, für wen macht man was. Und die Geschichte erzähle ich manchmal, also da bin ich jetzt auch eitel, die erzähle ich manchmal dann, wenn deutlich weniger Publikum da ist, als ich mir erhofft habe.
Aha.
Und dann kürze ich manchmal das Programm. Und dann gibt es aber die Geschichte dafür, damit die Leute auch wissen, warum es so ist.
Aha.
Das habe ich mir irgendwann mal so eingewöhnt. Es ist frech, aber ich mache es aber
nicht. Jetzt, du gehst ja immer in die Seele der Menschen rein,
ja,
auch durch die Symbole, die du dann erzeugst beim Erzählen. Jetzt gibt es auch ja die Kunst des Zuhörens, also diese Leute, die da hocken und hören dir zu.
Ja.
Jetzt, hast du einen Lieblingsplatz, wo du deine Märchen am liebsten erzählen würdest? Oder so, gibt es sowas, so einen Traum? Also man fragt ja ich frage die Menschen immer ganz gerne, hast du einen Lieblingsplatz in Ulm, wo du gerne hingehst, wo du verweilst, wo du nur für dich hast, wo du einfach so einen Platz der Liebe.
Also ich wohne jetzt in Blaubeuren, deswegen habe ich den Platz in Ulm nicht mehr. Aber den hatte ich. Und dort gibt es auch im Sommer immer Märchen zu hören. Nicht mehr von mir, aber von anderen. Das ist auf der Stadtmauer im unteren Bereich im Rosengarten.
Mhm.
Und da ist der hintere Bereich.
Schön.
Ganz unten. Und dort gibt es so Pergolas, es gibt Sitzbänke, es gibt viele Blumen, Rosen natürlich, es gibt ein Stück Wiese. Und da ist man normalerweise ganz abgeschieden, weil sich dort kaum jemand hinfährt. Und man kann dort wirklich Natur genießen, mitten in der Stadt. Und dort habe ich einmal ins Leben gerufen, diese Sommerreihe Märchen im Rosengarten. Bin ich jetzt nicht mehr dabei. Aber das war einfach was Wunderschönes, dort zu erzählen. Wie überhaupt Märchen erzählen in der freien Natur draußen, was ganz Tolles ist.
Dann sind wir nämlich schon beim Thema. Jetzt kommen wir nämlich auch noch, bei dir kann man auch das Märchen erzählen lernen.
Ja.
Zu dir kann man gehen, Workshops machen, Seminare besuchen. Ja. Du machst Auftritte, du hast eine Schule, du gibst Kurse, du hast eine Homepage.
Ja.
Ich denke mal, da spannen wir so mal den Bogen. Wie muss man sich das vorstellen? Man kommen erwachsene Menschen zu dir oder Kinder und du...
Nee, Erwachsene.
Das sind Erwachsene.
Also wenn es um die Ausbildung geht, sind es Erwachsene.
Mhm.
Und dort ist einfach so, da gibt es so einen Eintagesworkshop, wo es einfach um die Grundzüge vom Erzählen geht. Und wo ich dann einfach auch die Leute gleich erzählen lasse.
Mhm.
weil das das Wichtigste ist.
Also die kommen zu dir, weil sie ihre
die
Kindern
erzählen.
Oder irgendjemandem
irgendwas erzählen. Das waren Kindergärtnerinnen, es waren Leute, die, die aus Rhetorik, aus der Rhetorik-Ecke kamen und die dann einfach Geschichten erzählen, lernen wollen. Und da gibt es so einen eintägigen Workshop, den habe ich schon ein paar Mal gemacht und da geht es einfach darum, ums Einspüren, damit die Leute einfach persönlich mal mitkriegen, wie es für sie ist, zu erzählen. Weil die meisten wissen das ja gar nicht. Und es ist eine besondere Situation, vor Leuten zu sitzen und zu erzählen, als ganz bewusster Vorgang, als wenn jetzt wir zwei gegenüber sitzen und wir uns Geschichten erzählen. Das ist was völlig anderes. Und daran muss man sich gewöhnen. Und da muss man auch Gespür dafür haben, ist das das, was ich wirklich will? Oder wie fühlt es sich an? Was passiert da mit mir? Und dann gibt es noch ein paar so Tricks für die Stimme, für die Haltung. Und das vermittle ich dann da auch.
Wenn man jetzt bei dir so einen Kurs machen will, was macht man dann? Man geht bei dir auf die Homepage und klickt irgendwas an? Oder wie läuft das? Oder man ruft dich an? Oder wie findet man dich?
Also man findet mich auf meiner Homepage, ganz klar. Und es ist jetzt aber einfach so, dass diese Workshops, also da brauche ich einfach ein paar Leute. Und die müssen sich vorher zusammentun, weil ich, also ich habe das jetzt mittlerweile so oft angeboten, es kam ganz, ganz selten zustande, weil einfach zu wenig sich dafür interessiert haben. Wenn es jetzt so eine Gruppe gibt mit 4, 5 Leuten, die interessiert sind, dann mache ich das sofort, weil das reicht. Weniger sollten es nicht sein, aber dann mache ich das. Und die kommen dann zu mir auf die Homepage oder rufen mich an, da steht ja mein Telefonnummer oder schickt mir eine E-Mail, haben ihr Anliegen und dann setze ich mich mit denen in Kontakt und dann machen wir einen Termin aus, Räumlichkeiten habe ich dann, da gibt es ja genügend. Und dann hocken wir uns einen Tag zusammen und machen einen Workshop, wie man erzählt, was man dazu braucht, was man machen kann, um sein Erzählen zu verbessern. Einfach das Einüben.
Ja, Leute, hört gut zu. Bildet eine Gruppe und macht das mal.
Weil genau.
Vielleicht cooler als irgendwie ein neues iPhone zu zeigen, wie die Tasten funktionieren. Mal ein Märchen erzählen den 12-, 13-Jährigen oder den 30-Jährigen.
Also den 12-, 13-Jährigen, das als Anfang würde ich das keinem empfehlen.
Ja, schwierig.
Das ist, denk ich so, für mich mit das schwierigste Alter. So, da fängt es an, weil da kommen die Kinder in Pubertät und haben wirklich was anderes im Kopf. Und vor allen Dingen im Hormonhaushalt. Aber die Jüngeren, so ab, also ich erzähle für Kinder ab 5. Darunter sind sie fürs Märchen noch nicht geeignet. Und die Sachen kann ich nicht. Und dann wieder für junge Erwachsene oder für Erwachsene überhaupt oder für alte Leute. Aber genauso diese Pubertätszeit, das ist, da muss man viel Erfahrung haben, um dann da damit zurechtzukommen.
Hattest du ein märchenhaftes Leben?
Oh!
So als Abschlussfrage jetzt so, wir sind ja schon wieder kurz vor Schluss.
Ein märchenhaftes Leben, würde ich jetzt eher sagen, nein. Ich habe ja ganz am Anfang mal gesagt, dass mir die Märchen geholfen haben, dass ich meinen Broterwerbsberuf ausüben konnte, weil ich da einfach meinen Ausgleich damit gehabt habe. Das kam relativ spät. Und ansonsten würde ich sagen, ich habe ein relativ normales Leben geführt, wie es wahrscheinlich 95% der anderen Menschen auch haben, denen mal was gelingt und man mal was nicht gelingt, die das erreichen, was sie erreichen wollen oder auch eben nicht erreichen, was sie erreichen wollen. Und dann Beziehungen haben, die wieder in die Brüche gehen und so alles Mögliche. Also ich denke, da war ich relativ normal.
Also an deiner Stelle würde ich so einen Platz einrichten in Ulm. Ich weiß nicht, ob es irgendwas gibt. Vielleicht gibt es ja jetzt irgendein Theater oder irgendjemand, der aufmerksam geworden ist oder irgendeinen Platz, wo man dich vielleicht, was weiß ich, alle 4 Wochen finden kann und du dann einfach Märchen erzählst. Egal, ob nur einer da hockt oder 100 oder 300. Also das wäre doch nett, sowas.
300 wäre toll. Nee, 300 wäre zu viel.
Wäre zu viel?
Das wäre zu viel, ja. Da geht irgendwie das Persönliche verloren.
Okay.
Auch wenn ich schon mal diesen Traum gehabt habe, ein Olympiastadion gefüllt vor mir zu haben.
Und ist ja keine Comedy-Show, es ist ja doch ein Märchen.
Eben, genau. Also das 100, 200 habe ich auch schon gehabt, aber das wird dann auch anstrengend.
Schön. Vielleicht sehen wir uns ja bald mal wieder bei Radio Free FM und du erzählst mal ein längeres Märchen hier, indem wir einfach mal eine Märchenstunde machen, zum Beispiel an Weihnachten oder irgendwann in bestimmten Zeit. Es gibt ja schon Zeiträume, wo man das durchaus mal machen kann.
Bin ich gerne bereit.
Märchen erzählst. Warum nicht?
Gerne.
Ja, lieber Nikolaus, leider müssen wir jetzt aufhören. Jetzt ist kurz vor Schluss. Magst du noch irgendjemanden grüßen oder hast du noch irgendwas zu sagen? Möchtest du gerne noch etwas loswerden?
Also, grüßen möchte ich, wenn dann alle Märchenfreunde und Freundinnen, aber persönlich niemand. Also da gibt es jetzt einfach niemand, den ich jetzt herausheben möchte.
Es gibt auch nicht diesen klassischen Schluss, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute so.
Auch das ist keine Standard-Märchen-Floskel zum Ende, sondern gibt es eigentlich auch nur ganz, ganz wenig Märchen, die so enden. Die meisten enden einfach mit einer Hochzeit und dann ist gut. Und was ich einfach noch sagen möchte, Leute, nehmt euch Zeit füreinander. Mhm. Es müssen noch nicht mal Zeit mit Märchen sein, aber wichtig, nehmt euch Zeit füreinander. Hört euch zu und erzählt euch was. Ganz, ganz wichtig. So kommt er zusammen. Das reicht für mich als Schlusswort.
Schön. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss. Dankeschön, Nicolas. Colette, Kolja. Viel Zeit zum Märchen erzählen und viel Kraft zum Zuhören. Danke fürs Kommen vor allem. Hat mich gefreut. Ja, das war die Plattform. Einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich euch. Mein Name ist Roland Jojetta.